Hallo an alle da draußen. Ihr hört wieder den Zwingenberger Podcast mit Christel.
Das bin ich. Und Ellen?
Das bin ich.
Ich kann nur sagen, bitte anschnallen. Wir gehen mit euch auf eine rasante Fahrt in die Vergangenheit und Gegenwart einer Person, die eine Steilkarriere hingelegt hat.
Herzlich willkommen, Peter Steitz aus Zwingenberg.
Freut mich sehr, dass ich da sein darf und mit euch talken darf.
Ja, super. Peter, du bist der Firmengründer und Chef deines Unternehmens Action Fun and Media Production. Deine Anfänge liegen im heimeligen Oggersheim, ganz hier in der Nähe.
In der Nähe ist gut. Naja, es sind immerhin trotzdem 30, 35 Kilometer, aber tatsächlich war ich in der Nähe von unserem ehemaligen Bundeskanzler, Gott hab ihn selig, Helmut Kohl, und Luftlinie ungefähr 150 Meter. Also meine Mutter ist mit der Frau Kohl immer einkaufen gegangen, so alle 2-3 Wochen mal. Ja, genau.
Interessant. Da könnten wir jetzt sofort eine Anekdote hören, aber das lassen wir jetzt.
Nee, wir haben ja
kein Podcast von Helmut Kohl.
Da genau. Könnte ich noch aber viel erzählen. Da könnte ich noch einen Haufen Geschichten erzählen.
Also Oggersheim ist ja so die Rheinidylle, ja?
Genau.
Die Rheinidylle. Manchmal ein bisschen langweilig vielleicht, aber sehr idyllisch.
Schon, ja, ja, Oggersheim ist sicherlich nicht der Nabel der Welt, aber Oggersheim ist so ein Vorort von Ludwigshafen und ich bin tatsächlich sehr gerne dort groß geworden, weil die Umgebung wunderschön war. Die Betonung liegt auf war, weil heutzutage, meine Mutter ist 95 mittlerweile und lebt immer noch, Gott sei Dank, die Umgebung ist einfach nicht mehr schön. Also vor 40 Jahren, als wir da eingezogen sind, oder vor 45 Jahren, da war die Umgebung noch anders und einfach auch schön, unter Umständen auch idyllisch, weil direkt die Bahn nach Bad Dürkheim ging und so. Das ist alles komplett anders geworden und deswegen ist es heute nicht mehr ganz so idyllisch, aber trotzdem. Ich bin da gerne, weil es mein Elternhaus ist.
Wahrscheinlich ein bisschen Infrastruktur dazugekommen, Straßenbau, genau, und Schulen so weiter, das meinst so weiter. Du wahrscheinlich,
genau,
ja.
Genau.
Du hast erzählt, du hast Schauspielunterricht genommen in jungen Jahren.
Ja, in jungen Jahren, genau.
Was war das für eine Zeit? Wie waren deine Anfänge?
Also meine Anfänge tatsächlich im Mediengeschäft, das hat ein bisschen gedauert, weil ich habe erst eine ganz normale Schulausbildung gemacht, Realschule, mittlere Reife, und dann wollte ich eigentlich nach Amerika tatsächlich zu meinem Onkel, der damals in Kalifornien schon lebte und für Balsen gearbeitet hat und gerade im Umbruch war, eine eigene Firma zu gründen, FCW Imports, importieren von Weinen, Pfälzerweinen vorwiegend, von Crackern und so weiter, das wollte er dann selber aufbauen und hätte jemanden gebraucht, der ihn unterstützt. Zum Beispiel im Lager oder sonst irgendwo. Da hat meine Mutter gesagt, ich glaube, du spinnst. Das kommt überhaupt in die Frage. Du machst erstmal eine gescheite Ausbildung. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann werde ich halt irgendwas. Mal gucken, was wir machen könnten. Und die Elektronik und Elektrik hat mich schon immer interessiert. Und dann habe ich bei Siemens eine Ausbildung gemacht als Energieanlagenelektroniker. Und bin dann eigentlich wieder mit der Idee gekommen, nach Amerika zu wollen. Meine Mutter hat gesagt, nee, da gibt's doch sicherlich noch was anderes. Und dann kam von einem Kollegen tatsächlich die Idee, Medizintechniker zu werden, weil da die erste staatliche in Heidelberg aufgemacht hat. Eine Schule, die praktisch Medizintechniker ausbildet. Und tatsächlich habe ich das dann auch gemacht und gesagt, okay, dann mache ich das danach. Setze ich halt noch einen drauf. Und just kurz vor der Prüfung auf dieser Schule zum staatlich geprüften Medizintechniker, der ich tatsächlich auch in Erstausbildung bin oder in zweiter nach dem Elektriker, kam die Idee von einem alten Schulfreund, der dann gesagt hat, du, die machen da, das sollst du doch schon immer machen, Radio. Die machen da Radio in Ludwigshafen, da wo die Kabelanstalt ist. Irgendwie, ich sag, was, Kabelanstalt? Da war tatsächlich das Pilotprojekt, das erste Kabelpilotprojekt deutschlandweit, was in Ludwigshafen mit dem offenen Kanal angefangen hat. Und im gleichen Gebäude ist damals das Radio RPR gegründet worden. Kennt man wahrscheinlich auch noch. Das war der erste landesweite Privatfunk, der da aufgemacht hat.
Also damals, wir reden von welcher
1984.
Zeit? 1984.
1984, genau.
Ja.
Und da hätte ich eigentlich auch eine Ausbildung bzw. eine Weiterbildung machen können in der Kopfklinik damals in Heidelberg, direkt unten am Neckar, da wo jetzt auch das Maritim Hotel und so weiter, das ist alles dann da gebaut worden. Hätte eine Stelle gehabt, tatsächlich bei Hewlett Packard, bei der Patientenintensivmedizin, und hätte da die Geräte warten können. Tolle Aufgabe, und ich habe auch schon zugesagt, musste dann wieder absagen, weil dann mein damaliger Chef, der ehemalige Finanzminister von Hessen, der Klaus-Jürgen Hoffi, mittlerweile auch ein guter Freund und er ist Gott sei Dank auch noch gesund, also momentan zumindest noch, Und der hat dann gesagt, was bekommen Sie draußen in der Industrie? Was zahlt Ihnen Hewlett Packard, respektive die Kopfklinik? Sie kriegen von mir, egal was die bezahlen, 600 Mark mehr, wenn Sie bei uns arbeiten. Mhm. Es war ein ganz kleiner Bewerbungskreis. Wir waren 20 Leute, so Jungs, Mädels, alle zusammen vermischt in so einem leeren Büro, wo nur in der Mitte ein Telefonapparat, noch mit Wählscheibe damals, stand und sonst nichts. Keine Technik, gar nichts. Und es war im Anfang, Ende März, Anfang April 84. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, was muss ich tun? Also, ja, Sie müssen halt ein bisschen Redaktion machen. Sie kriegen eine eigene Sendung, die nennt sich Propeller. Ist ein Jugendmagazin, dauert eine halbe Stunde, mittags von 3 bis 4:30. Das ist Ihre Aufgabe. Ansonsten müssen Sie dafür die Redaktion machen und danach noch ein bisschen Musik raussuchen für die anderen Sendungen, die dann da laufen.
Irre. Also wir brauchen jetzt unbedingt mal so einen kleinen Stopp, denn, denn also wirklich, also angeschnallt sind wir ja alle, ja, Gott sei Dank. Also das ist jetzt der amerikanische Traum. Dann kam die erste Ausbildung, dann kam die zweite Ausbildung, dann die zweite Ausbildung. Die Möglichkeit, irgendwo einen ganz guten Job zu haben.
Absolut.
Hewlett Packard ist ja nichts Schlechtes, ne?
Nein.
Genau, und dann kam doch nochmal jemand dazwischen,
genau.
Der Herr Hoffi,
genau.
Und hat dir dann gesagt, Mensch, sei doch nicht blöd.
Genau.
Ja, mach was anderes.
Genau.
Geh doch ins Mediengeschäft.
Richtig.
84.
Genau. So, und da hatte ich mit Sicherheit schon irgendwo ein Talent als Schauspieler, behaupte ich jetzt einfach mal. Und hatte damals auch die Möglichkeit in einem kleinen, ganz winzigen Theater, das war so groß wie eine Garage, also da passten irgendwie 54 Leute rein oder so, wir haben es dann später vergrößert, aber am Anfang war das so. Und das war das Hemshof-Theater, damals in der Prinzregentenstraße in Ludwigshafen, Hemshof. Hemshof-Theater deshalb, weil halt im Hemshof. Und da habe ich tatsächlich angefangen zu spielen, habe da auch eine kleine Ausbildung genossen und dann war ich am Theater an der Ruhr, war im Schnabeltheater und habe da jeweils Sprach- und Schauspielausbildung gemacht, immer so als Workshop-Ding, nie als komplette Ausbildung. Aber es hat mir wahnsinnig viel gebracht, speziell wenn es um die Sprachbildung geht, wenn man halt Nachrichten sprechen muss und dazwischen halt auch mal ein bisschen Jugendmagazin-mäßig, ein bisschen abgefahrenere Sprachen. Das hat mir unglaublich viel gebracht.
Also Sprachausbildung fürs Radio.
Genau.
Genau.
Wir haben in dem Zusammenhang im Vorgespräch, sind wir auch auf Amsterdam gekommen. Du warst mit deiner Radiogeschichte, hast du was in Amsterdam gemacht? Was war da in Holland anders als in Deutschland? Weil den Schlenker gab es ja auch noch.
Ja, genau. Ich habe mich zwar nicht aufgehalten in Amsterdam, wohntechnisch, sondern ich habe damals einen Kurs besucht, um einfach Jingle-Produktionen zu lernen.
Ach, das waren die
Und die Jingles, einzigen, die das wirklich gut konnten damals, wirklich die einzigen, da war das alles mit öffentlich-rechtlich, mit Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk und so weiter. Die haben zwar auch Jingles produziert, aber im Gegensatz zu dem waren die Holländer einfach, das war genial. Und dadurch, dass ich eigentlich beim Südwestfunk damals mich angemeldet hatte für einen Workshop, bin da auch hingefahren nach Baden-Baden, wollte die Ausbildung beginnen. Das war so ein 2 Wochenend dauernder Workshop, ähnlich wie beim Führerschein oder so, Theorie. Bin ich da hingegangen und dann ist natürlich jeder abgefragt worden, wo er hingehört. Und ich war mit einem Kollegen tatsächlich vom privaten Funk. Dann habe ich gesagt, nee, also Privatfunker bilden mir nicht aus, sie können gerade wieder gehen. Da haben wir uns tatsächlich rausgeworfen.
Ja, und dann also dann nach Amsterdam.
Okay. Und habe in Holland letztendlich über 2 Wochenenden so Workshops gemacht und habe halt dann gelernt, wie man Jingles braucht.
Denn Jingles brauchst du ja, also absolut. Damals bei diesen privaten Radiosendern.
Wobei es damals
davon hat das ja ein Stück weit auch fast gelebt, ja.
Ja, genau, aber Öffentlich-Rechtliche hatten damals nicht, sie haben sich nicht so tode gejingelt. Ne?
Ja, ja.
Die Holländer haben ja fast nach jedem Titel irgendwas gejingelt, wo sie die Zeit irgendwie gesponsert haben und dann, ich mache das Fenster auf, das hat der und der gesponsert, jetzt mache ich die dir auf, dann ist der Schreiner gesponsert. Die haben ja alles gesponsert und alles hatte irgendwo einen Jingle.
Okay.
Kurz oder lang. 5 Sekunden, 8, 10, 15 Sekunden und das war genial. Bei den Holländern.
Deswegen kam der Schlenker nach
Amsterdam. Deswegen war der Schlenker nach Amsterdam, genau.
Du hast damals auch Texte geschrieben, hast du erzählt. Ne? Brauchte man dafür irgendwas in Richtung Journalistenausbildung? Ging das einfach so?
Das habe ich parallel im Prinzip gemacht zu der Tatsache, dass, und übrigens, das ging ruckzuck, ne? Also ich war Anfang April, war ich da bei dem Hoffi, der mich dann da gecasht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wann geht's denn los? Und dann habe ich damit gerechnet, wir haben nur ein halbes Jahr Zeit oder ein Jahr, was weiß ich. Das hat er am 1. Mai. Dann habe ich gesagt, wie bitte, 4 Wochen? Wie soll denn das gehen? Und dann sage ich, ja, sie machen das schon. Das kriegen wir schon. Ja. Das ist ihr Privatfunk, das wird alles nicht so eng genommen. Und so war es tatsächlich auch. Und parallel dazu habe ich dann angefangen, auch journalistische Ausbildung zu machen. Hatte glücklicherweise eine Kollegin, die auch an dem gleichen Tag wie ich mit angeworben wurde. Die hatte schon ein bisschen was an Journalistik, weil die bei der Zeitung gearbeitet hat, bei der Rheinpfalz. Und die hatte da schon ein bisschen Vorbildung und von der habe ich auch viel gelernt. Janette Moosmann, eine ganz liebe Kollegin. Und das war wirklich toll. eigentlich habe ich jetzt natürlich die komplette Geschichte davor. Was heißt davor? Naja, davor sind wir jetzt eigentlich durch. Also das war jetzt dann die Ausbildung zum Journalisten, mhm, an der Journalistenschule, aber auch auf Workshop-Ebene. Es war jetzt nicht eine Ausbildung, weil das hätte ich mir gar nicht erlauben können. Weder finanziell noch von der Zeit her, weil ich musste ja jeden Tag Sendung machen. Und die war wirklich jeden Tag. 7 Tage die Woche, Samstag, Sonntag, Montag bis Freitag, jeden Tag.
Und das alles, das Ganze nebenher, ja. Und dann so wie so kleine Puzzleteile, also Jingle-Ausbildung, also Workshop in Amsterdam. Alles dann ein Journalistentraining, quasi. So schnell, wie schreibe ich einen guten Text?
Genau.
Muss ja auch sein.
Absolut.
Ja, also ein Sprecher muss ja vorher mal wissen, was er spricht.
Genau.
Also der Text muss hin.
Richtig.
Und dann eben jeden Tag Radio machen.
Genau. Und jeden Tag Musik aussuchen.
Für eine Zeit.
Also ich habe auch die Musikredaktion bei uns gemacht mit einer anderen Kollegin zusammen, die auch Nachrichten gesprochen hat und eigentlich auch nur 2 Stunden am Tag da war, weil die Mutter war. Also es war, die Zeit war einfach genial. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, die mich super geprägt hat tatsächlich.
80er Jahre.
Genau.
Die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten.
Genau. Und eine Anekdote kann ich vielleicht noch erzählen, als wir beim Radio waren. 85 ist ja dann Sat.1 gekommen. Also 84 parallel zu unserem Privatfunk RPR hat RTL angefangen zu senden. Damit konnte ich noch was anfangen. Ne? Radio Luxemburg, klar. Das kannte man ja vorher schon. Die haben ja auch schon privat so Piratensender-mäßig drauf. Dann hat Sat.1 angefangen bei uns zu senden. In Ludwigshafen, in dem kleinen Kaff, in dem BSF-Kaff, Annelina-Kaff. Da habe ich gesagt, wie kann man einen Fernsehsender Sat.1 nennen? Das ist ja völlig bescheuert. Aber die haben angefangen und da war der Dötz damals, das war der damalige Chef von Sat.1, die liefen dann vor meinem Studio, vor meiner Sendung, liefen die hin und her. Und ich wusste davon ja nichts zum Zeitpunkt, als die das gemacht haben. Irgendwann ist mir das zu bunt geworden, weil es einfach zu laut war. Ich konnte keinen Platten spielen, weil die ständig gehupft sind. Wir haben damals noch Platten gespielt. Dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, also wenn jetzt Keru ist, flipp ich aus. Dann standen da Journalisten, ich glaube 10, 12 Stück irgendwie, der Dötz war dabei, alle so Augen. Wer sind denn Sie?
Ich sag, traut sich was.
Ich habe hier gerade Radiosendung und jede Platte springt. Also wenn das absichtlich passiert, okay, da kann man einen Gag draus machen, aber ich kann nicht bei jeder Platte irgendwie einen Gag draus machen, dass die Platte springt. Also bitte, wenn es geht, machen Sie noch 15 Minuten Dussmann, dann schalten die in ein anderes Studio. Das ist nicht mehr hier, das ist dann irgendwo unten im Keller. Da können sie dann machen, was sie wollen.
So,
dann haben die tatsächlich dieses rote Knopf drücken. Da war so ein großer Block gestanden mit so einem roten Knopf oben drauf, wo der Dötz dann drauf gedrückt hat zum Sendestart. Das haben die tatsächlich verschoben. Um 15 Minuten, weil die wollten eigentlich 3:15 wollten die da drauf drücken. Deswegen war da draußen richtig was los. Dann habe ich gesagt, okay, 15 Minuten müsst ihr noch warten. Bis 3:30, dass meine Sendung rum, da ist mir es egal.
Toll.
Witzig. Ich fand's witzig. Die fanden es nicht witzig, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich direkt einen Gag draus gemacht im Radiosender. Ne? Habt ihr eigentlich gewusst, dass die, ich habe auch Dialekt gesprochen, zeitweise. Das fanden die Leute auch toll. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass es einen neuen Fernsehsender gibt, der Sat.1 heißt? Prima. Ich höre mal keine Ahnung, was die senden, aber ich bin gespannt.
Jetzt kommt ein großer Schwenk. Wir sind immer noch in den 80ern. Mhm. Und irgendwann kam dann so die Idee, du wolltest nicht die Radiosendung machen für Privatradio so und so oder sonst was und dich mit Sat.1 irgendwie käbbeln. Mhm. Du hast dich dann selbstständig gemacht.
Korrekt.
Wann war das?
Das war dann Anfang der 90er, Mitte der 90er. Da hat es angefangen, wo ich im Prinzip Messen besucht habe, unter anderem auch in Frankfurt, die IAA war ich, und da war ich bei der Buchmesse, die in Frankfurt damals auch noch etwas kleiner als die Leipziger Buchmesse, aber es war eigentlich eine Buchmesse. Dann bin ich da hingegangen, habe Interviews gemacht und dann habe ich natürlich viele Kamerateams gesehen und habe dann gedacht, oh, Kamera wäre vielleicht auch was, das könnte man vielleicht mal probieren. Hab dann einen Kollegen kennengelernt, der Chef vom Dienst war in der AKK, eben in dieser Anstalt für Kabelkommunikation, wo ich Radio gemacht habe. Und der Typ hat dann gesagt, irgendwie du, ich kann dir Kameras leihen, das kostet auch fast nichts irgendwie und dann können wir mal nach Frankfurt fahren und dann machen wir da ein paar Filmaufnahmen irgendwie. Also habe ich mir das Filmen als solches, Fotografieren auch noch mit parallel, immer noch beim Radio gewesen, angeeignet und habe dann im Prinzip angefangen, praktisch das Medium Film mit dazu zu nehmen und dann sind wir auf Messen gefahren und haben tatsächlich Messefilme gedreht und haben den Firmen on the fly gesagt, irgendwie, wir sind das Team XY. Damals gab es das schon als Action Fun. Da habe ich eine Bombe gehabt als Logo. Das ist noch ein bisschen zu erkennen in meinem jetzigen Logo. Mhm. Und dann, da waren die zwar nicht so ganz amused, aber damals war das noch nicht so gefährlich. Also heute mit einer Bombe kommen, ist eher nicht mehr
en vogue,
sage ich jetzt mal.
Stimmt,
aber damals hat das Spaß gemacht.
Aber das heißt, die Videoproduktion war damals eigentlich kannte kaum jemand, steckte mehr oder weniger in den Kinderschuhen, wie man so sagt. Ja, das heißt, du warst da deiner Zeit eigentlich voraus.
Also jetzt mal als
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Genau, oder auch als so kann freie, zumindest mal hier im großen Rhein-Main-Gebiet, war das offensichtlich jetzt nicht so durchsetzt, dass es schon jeder Zweite macht, so wie das heute der Fall ist tatsächlich.
Und die Firma Action and Fun gab es schon? Der beste Preis
die gab es als Einzelkämpfer, die hieß dann Action and Fun Peter Steitz. Da habe ich noch keine Rechtsform, noch keine GmbH, noch gar nichts. Aber den Namen als solches, den gab es im Prinzip Anfang der 90er schon. Und die GmbH ist dann gegründet worden 1995. Und der Grund, warum ich eine GmbH, ich hätte ja weitergemacht als Einzelkämpfer, ist kein Problem. Auch nicht so üblich, aber für mich war das damals kein Problem. Und ich hatte ja auch Aufträge, ich hatte ja auch Firmen und die Messenbesuche und so weiter. Und dann habe ich angefangen, Business-Theater zu kreieren. Business-Theater heißt, dass Schauspieler, professionelle Schauspieler, die zum Beispiel gerade Pause haben und gerade nichts zu tun haben, nicht auf der Bühne stehen, die habe ich mir dann gecasht und wir haben im Prinzip einen Text geschrieben, ein Theaterstück, mal 10, 15, mal 20, 30 Minuten lang, wo man den Firmenmitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Spiegel vorhält. Und dann gesagt, wisst ihr eigentlich, wie die dort draußen wirkt? Das habe ich gemacht für Neckermann, für Thomas Cook, für die Lufthansa, denen habe ich es auch angeboten. Und dann haben die gesagt, Theater können wir keins brauchen, da haben wir selber genug. Aber sie filmen doch auch. Und da kam letztendlich dann die Idee, mach wirklich eine Rechtsform aus der Firma, weil mit Lufthansa kann ich keinen Fünfjahresvertrag machen, wenn ich nicht eine Rechtsform habe.
Aber die wollten Business-Theater.
Ursprünglich
trotzdem
ja.
Haben, ja.
Dann haben wir das Business-Theater aber gekippt. Weil sie dafür kein Budget hatten, aber sie haben gesagt, wir brauchen was Regelmäßiges als Magazin. Und dann haben wir Flyer TV ins Leben gerufen. So hieß das erste Magazin, was ich damals auch moderiert habe. Quasi ein Fernsehmagazin, 20, 25 Minuten lang, was wir dann jeden Monat einmal produziert haben. Und dann haben wir immer zwischen 2.500 und 3.000 VHS-Kassetten durch die Welt geschickt, weil es ist natürlich auch für jeden wichtig gewesen, der in Brasilien, Argentinien und sonst irgendwo hockt.
Wann war das, als das anfing mit der Lufthansa?
96.
Mhm. Das heißt, es ging dann sehr lange, ne?
Das ging relativ lang, also wir haben fast 10 Jahre für die gearbeitet, da war es dann 2005. Und das war so die Zeit, wo dann natürlich auch mehrere Firmen dazu kamen, da kam dann Merck mit dazu, Merz Kosmetik oder Medicals in Frankfurt, John Deere, BASF, Procter & Gamble, die Vella AG war eine große Firma, für die ich gearbeitet habe in Darmstadt. Da bin ich dran gekommen, weil meine Frau 30 Jahre bei der Vella war und die haben damals den sogenannten Trend Vision Award ins Leben gerufen, was auch eine Riesenveranstaltung ist. Da waren immer zwischen 1.500 und 3.000 Friseure. Weltweit ist es veranstaltet worden, weil in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, wo auch immer. Und dann habe ich letztendlich die ersten Jahre zumindest die Veranstaltung auch mitbetreut. Also
die Firmen haben
und so
sich
kam
auf diese
eine Firma nach der anderen. Genau. Eigentlich nur durch Referenzen. Ich habe jetzt nie groß die Werbetrommel, wie man das so macht, nach dem Motto, ey, wir brauchen ein Marketingkonzept, da müssen wir mal gucken, dass man dich irgendwie, damals war das alles noch nicht mit Insta und bla bla, das gab es ja alles noch gar nicht.
Das heißt, dieses Netzwerk hat sich eigentlich von ganz alleine permanent selbst erweitert. Und
vielleicht auch deshalb, weil ich jetzt einer der wenigen war.
Ja.
Ich meine, Berlin hat mich nicht interessiert, weil da hat es ein anderer gemacht, wobei ich damals auch schon in Berlin zum Teil Jobs angenommen habe, aber da habe ich mich kaum aufgehalten. Ich war, wenn hier im Großraum Rhein-Main, Rhein-Neckar oder dann halt nach München runter, weil da habe ich halt auch Verwandtschaft sitzen, deswegen habe ich da natürlich auch einen Draht und nach Österreich und in die Schweiz, weil ich da meinen Sohn leben habe. Also deswegen durch diese Verstrickung war das Netzwerk relativ schnell relativ groß. Sowohl für Kunden als auch für Dienstleister, für befreundete Dienstleister,
genau.
Die für mich Ton gemacht haben, Make-up und so.
Ja, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann wie du sagst, durch deine
ist
Frau,
öfter
so genau, dass das einfach eine Aneinanderreihung glücklicher Zufälle mehr
absolut,
oder weniger.
Absolut, so würde ich es nennen, ja.
Und renommierte Firmen auch, was du vorhin aufgezählt hast, die haben sich dann so draufgeschmissen auf dieses tolle Konzept, was sie dann bei Lufthansa fing es an und ach, die machen da was Tolles, machen Flyer TV. Brauchen wir. Ja, ein Erfolgsmodell.
Quasi, genau.
Ja, wenn ich mir das so anhöre, eine deiner wahnsinnigen Stärken ist dein Sprechtalent. Ne?
Merkt man das?
Das merkt man, ja. Das ist dir in die Wiege gelegt oder?
Also tatsächlich ist es meine Oma, würde ich mal sagen, gentechnisch, meine Mutter sicherlich auch ein Stück weit, aber mehr habe ich das von meiner Oma. Das war dir völlig egal. Die hat sich irgendwo bei einer Feier, auch wenn sie niemanden kannte, aufgestellt und gesagt, ich erzähle euch mal einen Witz. Also die war immer sehr vorwitzig und ich denke, das Vorwitzige habe ich wahrscheinlich von meiner Oma geerbt. gentechnisch. Also mein Vater ist eigentlich eher ein zurückhaltender Mann gewesen. Der ist leider auch schon gestorben vor 15 Jahren, aber der war eher zurückhaltend. Also davon habe ich es mit Sicherheit nicht. Mhm. Also eher von der Mutterseite, weil wie gesagt, meine Großmutter, die war halt auch.
Gut, das heißt, das Modell gab es in der Familie schon.
Genau.
Das ist natürlich.
Aber es war noch niemand selbstständig. Mhm. Also da hatten sie alle Angst. Mhm. Ach gut, der Bub macht sich selbstständig. Ob das was wird.
Ob das was wird, genau, ach, dachte ich auch gerade.
Meine Mutter hat sogar meinen Vater zu dem Radiosender geschickt, ohne dass ich das wusste.
Ach ja.
Sprich du mal mit dem Chef von Peter.
Ja.
Und ist er wirklich hingefahren,
hat mit dem Hoffi gesprochen,
mit dem Klaus mit dem Hoffi gesprochen. Und er hat ihm dann wahrscheinlich das Blaue vom Himmel erzählt, was jetzt mich angeht. Der war dann eine halbe, dreiviertel Stunde drin offensichtlich und hat meiner Mutter gesagt, du, der ist durch, der ist drin. Unfassbar.
Wenn du jetzt so zurückschaust, wir haben jetzt ganz viele Stationen kurz angerissen. Gibt's so eine Sache, wo du sagst, oh, das ist eigentlich was ich gerne länger oder intensiver gemacht hätte? Oder weil es ist ja schon vieles im sehr schnell, ne? Das, dann Theater, dann das gemacht und dann kam das nächste. Also es ist ja sehr, man dreht sich um und steht in einem völlig anderen Kontext und macht dann das. Ja. Gibt's was, wo du sagst, oh, das hätte ich gerne länger gemacht?
Tatsächlich eher nicht, würde ich mal sagen. Also klar, ich stehe gern vor der Kamera, ich stehe gern auf der Bühne als Schauspieler, aber man muss sich zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt einfach entscheiden, Firma oder Schauspielerei, respektive Regie oder irgendwas. Ich konnte tatsächlich die Regie relativ häufig auch verwirklichen bei Theaterstücken, sei es bei Business-Theater oder im richtigen Theater, so nenne ich es jetzt mal. Ich konnte auch als Schauspieler arbeiten, nur irgendwann war es einfach too much. Irgendwann ist auch die private Beziehung auf der Strecke geblieben und meine Frau, die damals natürlich noch nicht meine Frau war, hat dann irgendwas gesagt, wisch was, also das geht so nicht. Also wir müssen schon gucken, dass wir uns irgendwie, sonst haben wir überhaupt kein Privatleben mehr.
In der Balance bleiben, genau.
Die Partnerschaft bleibt da komplett auf der Straße. Und da war mir tatsächlich das Hemd, sprich die GmbH, näher als die Hose, die Schauspielerei oder Regie zu machen. Dazu, also wenn es mich noch geben darf die nächsten Jahre, habe ich dann noch Zeit, wenn ich ein bisschen weniger zu tun habe, was die Firma angeht. Wenn ich sie mal irgendwann abgebe oder verkaufe oder was auch immer passieren mag mit der Firma. Und wenn ich halt ein bisschen mehr Freiräume habe, dann werde ich mit Sicherheit auch wieder Theater spielen oder werde Regie machen. Vielleicht hier in Zwingenberg, im Mobile oder in Mannheim oder wo auch immer.
Also, im Podcast gesagt, wird sofort angenommen. Also da bin ich mir sicher.
Also ich bin mit Leo auch in Kontakt. Ich produziere für die alle Videos. Also alle Eigenproduktionen, die wir produzieren seit ungefähr 7 oder 8 Jahren, dokumentiere ich nicht nur, sondern mache wirklich einen kompletten Theaterschnitt draus. So dass die Leute es wirklich, also es auch Spaß macht zu gucken. Also mit wirklich 5 Kameras. Ich bin zwar alleine dort, weil ich nur eine Kamera führe und die anderen Kameras sind fest eingebaut und die kann ich dann zusammenschneiden. Aber egal. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn es nur eine Totale gibt, wo ich dann irgendwie die Gesichter nicht kenne, weil alles viel zu hell ist, überstrahlt. Und es macht mir auch Spaß.
Ja.
Und das mache ich ohnehin schon, wie gesagt, für Leo und fürs Mobile.
Toll.
Deswegen bin ich mit ihm sowieso in Kontakt.
Gut, also Frontstage und Backstage, du kannst beides. Genau. Wunderbar.
Genau.
Du hast im Vorgespräch uns ein bisschen verraten, wie es dann so weiterging. So die 2000er war eine spannende Zeit. Du hast dann Videos gemacht, aber nicht nur für Firmen, sondern auch für Berühmtheiten.
Ja, Berühmtheiten, also für Künstler einfach.
Ja.
Da bin ich dazu gekommen mit einer befreundeten Firma, die es auch immer noch gibt, Michael Schenk von der Firma Epicto. Mache ich jetzt mal gerade kurz Werbung für ihn. Die wohnen oder sind haben ihr Büro in Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg. Und den Michel kenne ich auch schon seit über 30 Jahren und bin mit ihm zusammen. Und immer wenn er was gemacht hat, weil er natürlich die ganze Videotechnik hat. Damals war das auch noch nicht so üblich mit LED-Screen und so weiter. Da hat man noch mit Beamer gearbeitet. Und wenn es dann erst abends um 6 war und die Sonne hat noch geschehen, hast du auf dem Beamer-Bild nichts gesehen. Aber so hat er angefangen im Prinzip, damals sogar noch als Hand, noch weit vor unserer gemeinsamen Zeit. Und wenn da Künstler kamen, Peter Maffay, Roland Kaiser, Pur, für die habe ich relativ viel gearbeitet, Otto Walkes, Peter Maffay habe ich, glaube ich, schon gesagt, Westernhagen, also es gibt einige Künstler, für den Wolfgang Petri, kennt man den noch?
Ja, ja.
Damals Petri in Hannover.
Also unser Alter kennt den noch.
Genau. Und da habe ich mit dem letztendlich Videos produziert für die Künstler, sei es vom Bühnenprogramm. Für James Last habe ich viel gearbeitet, damals Udo Jürgens habe ich ein paar Videos produziert. Kam aber alles über den Michel. Der hat mich immer wieder zugeholt und hat dann letztendlich gesagt, Peter, wir brauchen ein Video, guckst mal, dass du mit einer Kamera vorbeikommst, weil es war halt tatsächlich noch nicht so üblich, dass man das selbst macht.
Ja, es ist wieder so eine Schleife, ne, die dann so einfach mit oder mit einge...
Genau. Udo Lindenberg.
Udo Lindenberg, ja.
Genau. Mhm.
Also außer dem Sprechtalent und dem Talent, Texte zu schreiben, Journalismus, ist ja noch ganz viel Emotionales so da drin, ja. Also Künstler, das sind ja auch kleine Diven manchmal, ne? Wie kann man so mit denen zusammenarbeiten, dass sie sagen, okay, ich kann ruhig schlafen, der Peter Steißle macht alles, was ich brauche. Das heißt, wie schaffst du das so rauszukriegen, wie die Leute ticken und dann so genau den richtigen Ton zu treffen? Nicht so einfach, oder?
Also sicherlich nicht einfach, aber man muss sich einfach auf die Leute einlassen. Und zwar auf jeden. Das spielt jetzt keine Rolle, ob das ein Künstler ist oder ein Kunde. Jeder tickt anders und jeder braucht die Ansprache einfach anders. Das ist so. Und wenn man da ein bisschen zuhört und ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann weiß man schon, wie man die Person ansprechen kann, so dass die einem auch das zurückgeben, was man für seine Arbeit braucht. Weil das ist ja der wichtigste Punkt.
Genau.
Was will denn der Künstler? Mhm. Was könnte man denn da für ein Video produzieren? In welche Richtung sollen das gehen? Wobei wir keine Musikvideos produziert haben. Also damals gab es ja Viva, hat ja damals angefangen, in den Ende 90er, Anfang 2000er Jahre. Oh nee, vorher war das. War, glaube ich, auch schon Ende 80, Anfang 90er. Für die haben wir nie produziert. Also reine Musikvideos gab es da nicht. Es gab eher sogenannte Presskits, so nannte man das damals. Das heißt auch heute immer noch so. Das heißt, Radiosender oder Fernsehsender, die die Möglichkeit nicht haben, weil sie die Zeit nicht finden, mit einem Künstler persönlich zu sprechen, für den werden dann Interviewschnipsel zusammengeschnitten auf dem Band. Und dann können die ihren Moderator die Frage stellen lassen, die auch als PDF-Dokument dabei ist, und können dann letztendlich tatsächlich die Antwort von dem Künstler hören. Und dann denkt man, der Moderator, die Moderatorin spricht mit dem Künstler persönlich. Dafür gab es diese Presskits und die haben wir halt produziert.
Aha, gut, also praktische Arbeit.
Genau.
Sehr viel
und hat dann die Touren begleitet.
Mhm. Also wenn die Touren auf Tour begleitet.
Gegangen sind, dann haben wir die natürlich auch.
Das war bestimmt auch spannend, so Touren zu begleiten.
Absolut, absolut. Ja. Eine ganz andere Nummer. Also tatsächlich auch unterm Strich weniger Geld, weil einfach die Künstler damals, das ist sicherlich zum Teil heute auch noch so, aber heute verdienen die wirklich richtig Geld, gerade wenn sie live unterwegs sind. Damals war das einfach noch nicht so. Und deswegen konnte man auch den Income, der bei Künstlern kommt, mit dem von einem Kunden, egal welcher Kunde das ist, nicht vergleichen. Das war einfach mehr Geld fürs gleiche Ding quasi.
Interessant. Also ich meine, dein Alter, ne? Wir verraten ja nichts, gell? Im Internet, auf deiner Website, kann man das auch wahrscheinlich nachlesen,
genau.
Vielleicht auch nicht. Peter Steitz ist eine echte Nummer, würde ich sagen. Wie sieht denn jetzt so dein Portfolio aus für die Zukunft? Hast du noch irgendwelche Ideen, was du gerne machen würdest? Du kannst ja, im Grunde könntest du ja auch jetzt hier Enten füttern gehen, aber ist zu langweilig, oder?
Ja, das wäre mir jetzt sicherlich zu langweilig.
Ich glaube, auch zum Entenfüttern wäre keine Zeit, weil wenn ich allein überlege, wie oft wir jetzt hier diesen Termin schieben mussten, weil immer irgendein Projekt noch war. Wir haben ja gerade kurz vorhin drüber gesprochen.
Dafür wäre wirklich, also ich finde es toll, dass ihr euch darauf eingelassen habt.
Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine es eher in diesem Zusammenhang mit, es gibt einfach noch genug zu tun für dich. Du hast
tun.
Einfach noch
ja.
richtig.
Das stimmt.
Ja,
wir
sind neugierig.
Es geht noch nicht in Richtung
zu tun.
Die Rente wird schon mal aus der Schublade geholt. Ich glaube, davon bist du noch weit entfernt, ne?
Wie weit ist, sehen wir dann noch?
Ja.
Das wird sich dann
aber im Moment
entwickeln.
Hast du noch zu tun.
Im Moment habe ich noch zu tun, definitiv. Und was sich wirklich verändert hat, meine Frau war über 30 Jahre bei der Wella AG, ich habe es vorhin kurz erwähnt. Und die ist jetzt dann irgendwann tatsächlich rausgeflogen aus der Nummer mit 10, 15 anderen, weil sie gesagt haben, der neue Besitzer, wir brauchen keine Trainings mehr für Friseure. Und dann war meine Frau auch weg. Von jetzt auf gleich mehr oder weniger. Ist zwar abgefunden worden, aber sie war einfach tief traurig. Mit der konnte man die ersten 6, 7, 8, 9 Wochen nichts anfangen, nachdem sie raus war, weil sie einfach gesagt hat, ich bin am Ende.
Ja,
sie wäre am liebsten, weil sie es vorher von ein paar Kollegen gemerkt hat und gesehen hat, wie das ist, wenn man mit der Firma in Rente geht. Genau das hat sie eigentlich auch vorgehabt, aber weit gefehlt. Und seitdem arbeitet meine Frau auch bei mir mit. Die macht ein bisschen Socializing. Sie kann dadurch, dass sie Friseurin ist, natürlich auch gut mit Maske umgehen. Ist dann als Maskenbildnerin bei Produktion mit dabei. Wir haben einfach mehr Quality Time. Und so darf's, genauso wie es jetzt gerade läuft, wir sind relativ viel in Deutschland unterwegs, Norden, Süden, Westen, Osten. So darf's noch die nächsten 3, 4, 5 Jahre weitergehen. Mit meiner Frau am besten, weil das macht einfach einen Heidenspaß. Und wir können auch gut miteinander. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das geht bestimmt auch nicht mit jedem Pärchen. Bei uns funktioniert's. Also wir haben einen großen Respekt voreinander und können sehr gut arbeiten, haben aber auch einen Heidenspaß tatsächlich, können uns die Fahrerei teilen. Also sie fährt genauso gut Auto wie ich.
Toll.
Das macht einfach
das
Spaß.
Das klingt,
wenn das
ja wirklich
noch
Traum,
die nächsten
ja?
drei, vier Jahre ja. weitergehen würde, mhm. dann wäre ich da vollauf zufrieden.
Super. Ja, also dann bleibt eigentlich von cool. meiner Seite her nur zu sagen, weiterhin viel Spaß. Bleibt gesund.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Spaß habt ihr sowieso, viel Glück auch. Ja?
Ja. Vielen Dank.
Genau, bleibt gesund und bleibt fröhlich und positiv seid ihr auch, ja?
Absolut, absolut.
Und, ja. Also vielen Dank für die Zeit.
Sehr interessant, dich
vielen
hier
Dank
zu haben
im
Zwingenberger Podcast. Ganz, ganz große Klasse.
Ja,
können
vielen
wir
Dank.
Eigentlich.
Wir haben bestimmt die Hälfte vergessen, aber.
Ja, ich wollte gerade vorschlagen, jetzt sollte es noch eine Staffel geben, wissen wir ja nicht, ne? Können wir nochmal eine Episode machen mit dir?
Sehr
Wer
gerne.
Weiß.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, dann.
Liebe Hörer und Hörerinnen.
Bis zur nächsten Episode. Wir verraten ja, wie gesagt, wir verraten ja nichts. Wir wissen ja selber noch nicht, wie es weitergeht.
Genau, so sieht's aus. Aber irgendwas wird schon
okay.
kommen.
Okay, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Danke.
Tschüssi. Tschüss. Ciao.